1. August 1975. Die finnische Hauptstadt Helsinki ist Schauplatz eines denkwürdigen Ereignisses. 2 Jahre zuvor hatte die Sowjetunion angeregt, eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa einzuberufen. Offiziell sollte das Ziel der Konferenz die Stabilisierung des Friedens in Europa sein. In Wahrheit aber wollte sich die sowjetische Führung ihren Machtbereich von den Staaten des Westens garantieren und damit auch die deutsche Teilung bestätigen lassen. Und das, so scheint es an diesem sonnigen Augusttag, ist auch gelungen.
Denn tatsächlich unterzeichnen die Staatschefs aus Westeuropa, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika einen Vertrag, der die Grenzen in Europa bestätigt. Jegliche Veränderung der mit ihren Unterschriften bestätigten Grenzen ist nur noch mit friedlichen Mitteln zulässig. Die Machthaber aus Osteuropa unterzeichnen im Gegenzug, dass auch in ihren Staaten fortan Pressefreiheit, Menschenrechte und Reisefreiheit herrschen sollen. Nach zähen Verhandlungen hatten sie diesem sogenannten Korb 3 der Schlussakte von Helsinki schließlich zugestimmt, ohne zu ahnen, welche innenpolitische Sprengkraft das auslösen sollte.
Auch in Deutschland wird über die Schlussakte von Helsinki heftig debattiert. Die konservativen Oppositionsparteien CDU und CSU fordern die sozialliberale Bundesregierung auf, den Vertrag nicht zu unterzeichnen, da er den völkerrechtlichen Status quo in Europa und damit auch die deutsche Teilung festschreibe. Die Bundesregierung setzt sich über diese Bedenken hinweg und unterschreibt eines der bedeutendsten Vertragswerke der europäischen Nachkriegsgeschichte. Bundeskanzler Helmut Schmidt gibt sich am Tag der Unterzeichnung verhalten optimistisch.
Der Deutsche Bundestag und die Bürger meines Landes betrachten die Ergebnisse dieser Konferenz mit Anerkennung, gleichwohl aber auch ganz nüchtern. Auf Jahrzehnte der Konfrontation folgen nicht über Nacht eine Epoche der Kooperation. Und für den Prozess der Entspannung genügt auch nicht ein einmaliger Anstoß, sondern es braucht unser aller Ständiges, unser aller Stetiges zu tun, damit dieser Prozess kontinuierlich fortschreitet.
Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher betont rückblickend die Bedeutung des dritten Korps, mit dem die osteuropäischen Staaten die Geltung der Menschenrechte anerkannt haben.
Es gelang uns in diese Schlussakte vor allen Dingen unsere Grundwerte, Freiheit, Menschenrechte, Selbstbestimmungsrecht einzufügen, humanitäre Fragen, und davon ging eine enorme Dynamik aus in den Ländern im kommunistischen Machtbereich.
Und es dauert tatsächlich nicht lange, bis sich die ersten Bürgerrechtsgruppen im Ostblock auf die Schlussakte von Helsinki berufen. Am 1. Januar 1977 gründet sich in Prag die Charta 77. 242 Unterzeichner prangern darin die politischen Zustände in der Tschechoslowakei an. Die Charta wird über die Grenzen des Landes hinaus bekannt und ihre Unterzeichner zu Vorbildern des Aufbruchs in Osteuropa. Zu ihnen gehört der Schriftsteller Pavel Kohut.
Die Charta 77 ist eindeutig ein Kind der Helsinki-Konferenz. Wir haben das damals als eine ziemlich große Aufmunterung gehalten, und die Charta 77 beruft sich also wortwörtlich auf das Helsinki-Abkommen.
Anfang der 80er Jahre breiten sich auch im benachbarten Polen politische Unruhen aus. Die Arbeiter der Danziger Leninwerft wehren sich im Sommer 1980 gegen drastische Preiserhöhungen für Fleisch. Binnen weniger Wochen entwickelt sich daraus eine Streikbewegung, die unter dem Namen Solidarność weltweite Beachtung findet und den Anfang vom Ende des kommunistischen Systems in Osteuropa einläutet.
Wie in der Tschechoslowakei und in Polen entstehen auch bald in der DDR Bürgerrechts- und Oppositionsbewegungen, die sich auf die Schlussakte von Helsinki berufen. Dieses am 1. August 1975 in der finnischen Hauptstadt unterzeichnete Dokument ist der Anfang vom Ende der europäischen Teilung. Was an diesem Tag beginnt, endet am 26. Dezember 1991, als mit dem Rücktritt von Staats- und Regierungschef Michail Gorbatschow die Sowjetunion aufhört zu existieren.